Vielleicht ist sie durch K.O.-Tropfen K.O.isiert worden.
Herzlich willkommen zu Fahrstück Folge 75. Mein Name ist Sebastian und bei mir ist wie immer der Andi. Hi Andi.
Ja, hallo zusammen.
Wie geht's dir?
Gut, gut. Ich habe jetzt Urlaub. Das Wetter ist gut, die Sonne scheint. Also wunderbar.
Ich dachte, ich fange mal mit einer ganz anderen Frage an. Habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt im Podcast, wie es dir geht.
Das stimmt, das ist so ungewohnt nett. Willst du irgendwas von mir?
Ja, bisher noch nicht. Doch, dass du deinen Workshop am Notfallpflegekongress machst.
Ja, das ist ja klar, das habe ich ja schon. Das muss ich ja.
Okay, da muss ich auch nicht mehr nett sein. Wenn du schon zugesagt hast. Nein. Also, ihr könnt euch für den Notfallpflegekongress in Stuttgart anmelden. 8. 9. Oktober über unseren WhatsApp-Kanal zum Beispiel findet ihr den Anmeldelink. Beeilt euch, vor allem wenn ihr noch an Andis Workshop teilnehmen möchtet zum traumatologischen Schockraum. Weil die Plätze sind rar und schon heiß gebucht. Andi, du bist gefragt.
Ui. Das freut mich natürlich. Ich müsste noch ein Konzept erstellen, aber wir werden es sicher ziemlich praktisch machen. Es ist ja im Simulationsraum bei dir, ne?
Ja, genau. Also, und auch die anderen Themen lohnen sich. Also meldet euch an. Meldet euch an, solange es noch geht. Was gibt's sonst Neues?
Für TNCC haben wir schon ganz viele Anmeldungen bekommen. Wir müssen euch noch ein bisschen hinhalten. Wir sind jetzt immer noch in Verhandlungen mit den Amerikanern. Das ist nicht ganz so leicht, wie wir gedacht haben.
Es geht über viele Ecken, aber wir bleiben dran und informieren euch.
Es wird kommen und wir haben eure Adressen gespeichert. Also wir werden euch direkt Bescheid sagen, sobald sich was ergibt.
Dann würde ich sagen, du hast ein Interview geführt. Das ist nicht ganz so ein erquickendes Thema.
Nee. Aber unser relevantes Thema, glaube ich, jeder, der in der Notaufnahme arbeitet, wird auf die eine oder andere Weise schon mal Kontakt dazu gehabt haben.
Also wir reden von Menschenhandel, sexuellem Missbrauch und nichtsdestotrotz viel Spaß beim Interview.
Ich bin heute mal in Bodenstädte im Kanton Zürich eingeladen bei der Christine. Vielen Dank, Christine, für die Einladung.
Sehr gern geschehen.
Du hast deine Diplomarbeit geschrieben über Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung. Und darüber würden wir gerne reden mit dir heute. Aber vielleicht zuerst mal, magst du dich mal selber kurz vorstellen?
Ja, ich heiße Christine Schlappbach, arbeite im Spital Limmatal in Schlieren, seit über 25 Jahren auf der Notfallstation. Habe aber lange eine Familienzeit gehabt und nur Teilzeit gearbeitet und habe mich dann noch entschieden, nach den vielen Jahren das Nachdiplomstudium anzutreten. Und in diesem Rahmen habe ich die Arbeit geschrieben.
Also spät gestartet im Nachdiplomstudium.
Genau, mit Respekt. Fast 50, genau.
Ja. Du hast jetzt die Idee, wie gesagt, über Menschenhandel geschrieben. Wie kommst du denn auf das Thema oder warum ist dir das so wichtig?
Genau, in all den Jahren, die ich auf der Notfallstation gearbeitet habe, bin ich immer wieder mit häuslicher Gewalt oder eben Menschenhandel, Prostitution konfrontiert worden. Und ich habe gemerkt, dass mir da oft die Tools fehlen, wie ich mit diesen Situationen umgehen kann. Häufig habe ich mich auch hilflos gefühlt. Und ich habe auch gemerkt, dass es vielen meiner Kollegen ähnlich geht. Wir haben ja häufig so einen siebten Sinn und merken, dass irgendwie etwas faul an der Geschichte des Patienten ist. Und das hat mir immer viel Stress gemacht. Und ich habe in diesem Zusammenhang dann ein CAS noch besucht, in Forensic Nursing. Mhm. Und da war für mich nachher auch klar, dass ich dann später, als ich das NDS machte, meine Diplomarbeit über eines dieser Themen schreiben wollte. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass Menschenhandel nochmal einen anderen Fokus braucht als häusliche Gewalt. Und deshalb habe ich mich dann für diese Thematik entschieden.
Mhm. Ich glaube, das sehe ich auch so, dass oft dieses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, aber man kann es nicht richtig benennen.
Ja, genau.
Bei den Frauen, gerade wenn sie in Begleitung kommen oder es irgendwie so komische Umstände und reden nicht richtig. So.
Genau.
gibt es denn zum Menschenhandel an sich konkrete Definition? Was heißt das eigentlich?
Eigentlich wird es so definiert, dass Menschenhandel ist grundsätzlich eine schwere Straftat. Und die internationale Konvention definiert Menschenhandel eigentlich als Anwerben, Beförderung, Transfer, Beherbergen und Aufnahme von Personen, um sie unter Anwendung von Zwangsmitteln auszubeuten. Und diese Definition verdeutlicht es recht gut, vor allem diese Punkte wie Anwerben, Befördern, Transfer, Beherbergen, das sind auch diese Punkte, die einem eigentlich in die richtige Richtung weisen. Wenn das in der Geschichte vorkommt, dann weiß man eigentlich, da ist Menschenhandel vorhanden.
Mhm.
Genau, und dann natürlich die Ausbeutung, das ist klar.
Ja.
Unter Zwang, ja.
Also meistens dann sexuelle Ausbeutung, oder?
Wahrscheinlich. Ja, also man darf natürlich nicht auch vergessen, dass es da die arbeitstechnische oder wie sagt man, Ausbeutung gibt. Auch das ist ein Thema, aber das hat wie die Arbeit gesprengt, auf alles einzugehen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein ähnlicher Aspekt. Diese Leute sind vielleicht weniger traumatisiert wie jetzt Personen, die sexuell ausgebeutet werden, aber der Druck ist natürlich genauso da.
Mhm.
Und ja, die sind auf keinen Fall zu vergessen, auch gerade jetzt bei uns in der Schweiz. Ich wurde auch schon konfrontiert mit Situationen, wo ich gedacht habe, ich glaube, da steckt Menschenhandel dahinter, zwecks Ausbeutung, zwecks Arbeit. Ja,
ja auch?
Okay. Ja.
Also im Prinzip dann, kann man sagen, so eine Art Sklaverei, oder?
Ja, genau, genau. Oder dass Leute kommen und einen Unfall hatten, man durfte das nicht angeben oder der Arbeitgeber organisierte alles. Ja. Ja.
Dass es das gibt, ist ja klar, ich glaube, das ist jedem bewusst, aber gibt es irgendwelche Anhaltspunkte oder Schätzungen, wie viel betroffen es da gibt?
Ja, also wenn man bei der WHO schaut, ist es so, dass man ungefähr mit 50 Millionen Menschen weltweit rechnet. Die Zahlen sind natürlich nur geschätzt, weil das ist ja nicht offengelegt und man kann diese Personen auch nicht befragen. Und davon kann man sagen, also 50% davon, diesen 50 Millionen, ist meistens zwecks sexueller Ausbeutung. Und davon sind vor allem Frauen und Mädchen betroffen, der größte Teil. Man darf die Jungs und die Männer nicht vergessen. Das, denke ich, ist sehr wichtig, aber es ist ein viel, viel kleinerer Teil.
So eher die Minderheit, ne?
Ja, genau.
Ja, verstehe.
Aber es gibt sie.
Ja, klar.
Ja.
Hast du irgendwas darüber herausgefunden, wie man denn da reinrutschen kann in so einen Menschenhandel als Opfer?
Ja, es gibt eigentlich wie so zwei Aspekte. Also der eine ist häufig aus wirtschaftlichen Gründen. Und wenn man das aber genau anschaut, ist es auch so, dass diese Personen häufig auch schon Gewalterfahrungen gemacht haben oder der Familienhintergrund ist zerrüttet oder ja, sie kommen aus sehr patriarchalen Strukturen und da gibt es wie eine Form von Perspektivlosigkeit, wo man dann auch riskante Entscheidungen trifft und im Ausland sich ein besseres Leben erhofft. Das sind so die einen häufigen und die anderen ist diese Loverboy-Methode. Das ist auch eine sehr häufig verbreitete Methode. Da spielt der Mann eigentlich dem Opfer eine Liebesbeziehung vor, um es später auszubeuten.
Mhm.
Also eigentlich wird auf einer Liebesbeziehung aufgebaut und er erklärt dann häufig eine Notlage, die im Moment für ihn herrscht und schickt sie so in die Prostitution. Und sie macht das dann ihm zuliebe.
Ich glaube, das gibt es ja auch innerhalb der Schweiz oder Deutschland, oder nicht nur
von
Migranten jetzt, die kein Deutsch sprechen.
Nein, nein, das ist wirklich auch ein sehr häufiges Phänomen.
Ja. Ich denke, das Thema ist ja mit ganz großer Scham verbunden für die Opfer. Und ich finde das Schwierigste eigentlich von dem Ganzen, das zu erkennen, wann ist jemand Opfer von Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung. Wie hast du da Tipps? Gibt es Red Flags oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass den Verdacht weckt?
Ja, also ich würde sogar nicht einmal nur von Scham sprechen. Ich habe auch häufig erlebt, dass die Personen sehr offen sprechen, nicht alle. Aber ich denke mehr der Druck einfach auch, wo sie sich befinden.
Angst vielleicht
und
auch,
Angst, oder? Von Konsequenzen. Oder, genau, von Konsequenzen. Bis hin Konsequenzen für die Familie. Also so die typischen Sachen sind die Red Flags bei häuslicher Gewalt. Also so die Geschichte stimmt nicht überein mit der, mit dem Bild, das man, oder dem Verletzungsmuster, das man sieht.
Das Typische, ich bin die Treppe runtergefallen.
Ja, genau, so das ist das Typische. Oder die Verletzungsorte stimmen nicht mit dem überein, wie die Geschichte ist. Das sind die einen Sachen, aber es gibt schon noch spezifische Sachen. Zum Beispiel ist eine typische Form, sie sprechen die Sprache nicht. Mhm. Sie haben keine Krankenversicherung. Es wird in bar bezahlt. Sie haben den Pass nicht dabei. Mhm. Das sind auch so typische Sachen. Oder häufig stehen sie im Verwandtschaftsverhältnis oder sie kennen sich. Dann ist es aber so, dass sie sich distanziert zur Begleitperson verhalten, obwohl das angeblich ihr Freund oder ihr Bruder oder so ist. Ja. Das ist auch so etwas, was uns hellhörig macht. Dann auch, wie sie gekleidet sind, zum Beispiel nicht entsprechend der Witterung. Und die Sprache, wann, da kennen sie nur so die sogenannte Gassensprache und reden auch dementsprechend. Sie sprechen von häufig wechselnden Sexualpartnern. Das ist auch so etwas Typisches. Ja, dann ist häufig Drogen, Alkohol ist auch noch so ein Thema. Es gibt, das habe ich persönlich noch nie gesehen, aber es gibt auch Tattoos mit irgendwie so einem Eigentumsstempel wie Daddy oder For Sale. Das ist auch noch etwas, was man, ja, auf das man sich achten könnte. Ja.
Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Ja.
Für die Opfer von jetzt solchen Missbrauch oder also Misshandlungen, was hat das für körperliche, psychische Folgen?
Also eigentlich kann man sagen, dass alle Bereiche des Lebens mit beeinflusst werden. Es beeinflusst natürlich die emotionale Seite, da sind sie unterdrückt. Häufig leben sie unter ganz schlechten Bedingungen. Also in meinen Recherchen habe ich auch herausgefunden, dass sie zum Teil wirklich in Zimmern für 1000 Franken pro Woche an der Langstrasse in Zürich, das ist so das Rotlichtmilieu, wohnen zu wirklich also ganz schlimmen Konditionen. Mhm. Dann sind sie häufig auch stressbedingt, schlecht ernährt. Also es wirkt eigentlich wirklich als auf alle Ebenen des Menschen wirkt es sich aus und natürlich auch auf die Gesundheit. Und dieser Aspekt ist für uns besonders interessant vom Notfall.
Ja, also vor allem auch Drogenmissbrauch und Alkohol ist wahrscheinlich auch das Thema.
Ja, oder sie kommen mit Vaginalinfektionen, mit Genitalverletzungen, solche Sachen. Oder halt von Schlägen ja, oder von anderem Missbrauch. Ja.
Du hast ja in deiner DA geschrieben, Notfallstation kann eine Chance für den Ausstieg sein. Inwiefern?
Genau. Wie gesagt, betrifft es sie meistens, oder sind sie meistens mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Und ich habe auch in meiner Arbeit aufgezeigt, dass eigentlich 28-88% der Opfer irgendwann in ihrer Ausbeutungszeit mit einem Gesundheitsdienstleister zu tun haben. Mhm. Das heißt, sie sind irgendwann krank und kommen häufig auf die Notfallstation oder auf die Gynäkologie. Deshalb ist es so, dass wir eigentlich meist die ersten Ansprechpartner für diese Personen sind. Dann muss man sich bewusst sein, dass sie keine Ahnung vom Land haben, wenn sie gerade vom Ausland kommen, was häufig der Fall ist, und sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Also sind wir auf der Notfallstation die einzigen Personen, bei denen sie eine Connection haben zum Land. Ja. Und dann muss man sich auch bewusst sein, dass ihnen die Gesundheitsversorgung meist nicht verwehrt bleibt, auch von den Tätern nicht, weil sie ja weiter ausbeuten wollen.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich die Chance, dass sie zu Hilfe kommen. Und da schreibt auch die WHO, dass da Notfallstationen eine extrem wichtige Anlaufstelle sind.
Ja. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ne? Wie würdest du jetzt so jemand ansprechen?
Genau, ich habe da auch ein paar Sachen noch aufgeschrieben in meiner Arbeit. Es gibt so ein paar Punkte, die man beachten soll. Also grundsätzlich sind wir für die medizinische Hilfestellung zuständig.
Ja.
Dann ist es wichtig, dass wir für die Sicherheit sorgen, für uns und auch für das Opfer. Auch uns, also uns Pflegende, es ist wichtig, dass wir sicher sind. Das hat hohe Priorität. vor allem dann, wenn irgendwie ein Täter ausfällig wird. Mhm. Genau, aber dann auch die Opfer. Dann ein nächster Punkt, den wir machen können, ist, dass wir Opfer und Täter trennen. Und da haben wir eben auch auf der Notfallstation gute Chancen. Auch wenn es nicht möglich ist, sie im Zimmer zu trennen, ist es vielleicht häufig so, dass die Personen ins Röntgen müssen. Mhm. Und da kann man sie in dieser Zeit befragen. Oder es ist uns möglich, dass man den Täter draußen warten lässt und nur das Opfer reinnimmt. Und das ist eine große Chance, um direkt mit dem Opfer ins Gespräch zu kommen. Genau ist es natürlich dann auch eine Chance, sie über ihre Rechte und ihre Hilfen, die sie da in der Schweiz erhalten können, dass man sie darüber informieren kann. Ein wichtiger Punkt wäre dazu noch aufzuführen, es ist ganz wichtig, zu diesen Personen eine vertrauensvolle, sichere Beziehung aufzubauen. Man muss sich bewusst sein, dass sie traumatisiert sind. Manchmal ist es ihnen auch nicht möglich, die Geschichte linear zu erzählen oder sie erzählen sie unterschiedlich, teils auch zum Schutz ihrer Täter, teils auch zum Schutz ihrer Familien, weil das sehr eng verknüpft ist häufig. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie wissen, dass sie da auf der Notfallstation sicher sind, dass nichts nach außen geht. Und wenn sie das Vertrauen haben, ist die Chance größer, dass sich ein Opfer öffnet.
Ja, weil eigentlich helfen kann ich ja nur, wenn das Opfer einverstanden ist, oder? Ich darf ja nicht die Polizei involvieren.
Ganz genau. Es ist aus der einen Seite aus rechtlichen Gründen wichtig, dass das Opfer die Zustimmung gibt und auch auf der anderen Seite aus emotionalen Gründen, dass die betroffene Person selber entscheiden kann, was sie möchte oder nicht. Weil in ihrem Leben wurde immer wieder über sie entschieden, was wie so eine Retraumatisierung geben kann. Mhm. Genau, es sind auch beide Aspekte sind wichtig. Und auch da muss man sich bewusst sein, oder man sollte nicht traurig sein, wenn sich ein Opfer dagegen gegen Hilfe entscheidet. Oft braucht es mehrere Anläufe, damit sie einen Ausstieg schafft. Und wir können wie ein kleines Puzzleteil sein davon.
Also nicht frustrieren lassen, sondern einfach aufklären. Wenn sie die Hilfe nicht annehmen, dann können wir praktisch nichts machen, oder?
Genau.
Ja.
Aber sie hat zum Beispiel Informationen erhalten, wo sie sich das nächste Mal hinwenden kann.
Ja. Die Situation, wo ich so in der Beziehung schon erlebt habe, war ja eigentlich immer dann, bei mir war jetzt immer, waren es meistens junge Frauen, relativ knapp begleitet, kein Deutsch. Es hat nur der Begleiter gesprochen, war sehr dominant und hat sich auch nicht wirklich aus dem Zimmer entfernen lassen.
Ja.
Das hast du ja schon angesprochen, dass es gut wäre, sie zu trennen, was finde ich gar nicht so einfach ist manchmal, weil die sind ja auch nicht blöd.
Das ist so.
Die wissen ja.
Ja.
Warum?
Ja.
Praktisch und wehren sich dagegen. Und ich finde, es kann ja durchaus dann auch kritisch werden, dass die dann aggressiv reagieren.
Ja.
Die Täter.
Ja, genau. Also gilt das eigentlich ähnlich wie bei einer anderen eskalierenden Situation, oder? Dass man schaut, dass man nicht gegen die Wand steht, dass man deeskalierend wirkt, dass man den Abstand einhält. Und ja, ich denke, im schlimmsten Fall muss man wieder jemanden ziehen lassen.
Ja. Und wenn die... Also das Opfer praktisch einverstanden wäre, würdest du Polizei
informieren? Ja, dann würde man die Polizei informieren. Und da weiß ich jetzt nicht, wie es in den anderen Kantonen ist, aber der Kanton Zürich, der hat eine spezielle Abteilung für Menschenhandel und da würde ich mich direkt an diese wenden. Mhm. Also die sind einfach noch viel versierter für diese Thematik.
Und da ist rund um die Uhr jemand ansprechbar?
24 Stunden ansprechbar, ja. Habe ich auch schon benutzt.
Ja.
Die sind richtig gut, ja.
Die beraten dann nur oder die kommen auch?
Die kommen vorbei.
Mhm.
Ja, die kommen vorbei, nehmen das alles noch einmal auf, ja.
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das im Kanton Aargau ist.
Ja, das ich weiß ich nicht. Es ist auch alles ein bisschen im Umbruch.
Mhm.
Jetzt, und von dem her denke ich, dass es kommen wird in den anderen Kantonen oder kommen könnte. Ja.
Ich glaube, das würde sich mal lohnen zu recherchieren, auch wie es in Deutschland ist. Würde mich auch nochmal interessieren.
Ja, das wäre spannend.
Aber ich kann mir vorstellen, das gibt es nur in Großstädten. Das ist so im ländlicheren Bereich eher nicht.
Ja, das ist möglich. Also auch in der Schweiz, die Kantone sind ganz unterschiedlich aufgestellt.
Mhm.
Und der Kanton Zürich ist eher Vorreiter.
Ja, das ist natürlich Großstadt.
Ja, genau. Genau.
Wahrscheinlich noch eher, also mehr das Problem jetzt als im Wallis,
könnte ich mir vorstellen. Ja.
Vielleicht ist ein großer Punkt ja auch noch die Sprachbarriere, die oft da ist, oder?
Ja, und das habe ich manchmal das Gefühl, das ist eines der größten Probleme. Mhm. Heute kann man zwar so mit Übersetzungsgeräten arbeiten, aber die sind zu mässig.
Ja.
Und die Übersetzung wird eigentlich auch nicht von der Krankenkasse oder so übernommen. Da ist dann immer die Frage, wie viel bezahlt auch ein Spital für eine gute Übersetzung. Also grundsätzlich sollte die Begleitperson nicht übersetzen. Mhm. Auch wenn eine Freundin oder eine Schwester oder so dabei ist, das Problem ist, dass sie häufig auch verbandelt sind. Oder das ist dann im Heimatland und dann ist das der Freund und der Bruder und da kann man einfach nicht sicher sein, dass richtig oder gut übersetzt wird. Auch keine Kinder sollten übersetzen. Mhm. Eigentlich wäre grundsätzlich gut, wenn man einen externen Dolmetscher oder also eine externe, es kann schon spitalintern sein, aber eine Fremdperson hätte. Und da ist es auch immer wichtig, gerade wenn man die Putzfrau oder irgendwie so zur Hilfe nimmt, was wir ja oft noch machen im Spital,
ja,
dass sie vorab gut aufgeklärt wird über die Situation. Mhm. Aber das finde ich oftmals einer der schwierigsten Punkte.
Ja, das stimmt. Mit Verwandten finde ich per se, also unabhängig auch vom Menschenhandel, schwierig.
Ja, genau.
Wenn dann zwei Minuten Unterhaltung und sie sagt dann nur ja als Übersetzung.
Ja.
Weiß man nie so genau.
Ja, ganz genau, ja.
Okay, ich glaube, wichtigsten Punkte haben wir jetzt besprochen zu dem Thema. Magst du es zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen? Was ist für dich jetzt so das Wichtigste?
Also grundsätzlich, Punkt 1 ist, wir bieten grundsätzlich medizinische Hilfe an. Das ist unsere Hauptaufgabe, die wir machen müssen. Dann ist es aber, und deshalb kommen sie ja grundsätzlich auch. Dann ist es wichtig, die Red Flags zu kennen. Und ich denke, oftmals kann man sich wirklich auf seine Intuition auch verlassen. Dann Vertrauen aufbauen und gezielt Frage stellen. Und zu identifizieren, ist diese Person von Menschenhandel betroffen.
Also bei dem Verdacht gezielt nachfragen.
Genau. Mhm. Einfach auf eine wohlwollende Art.
Ja.
Und mehr so, ich habe den Eindruck, dass, oder mir ist aufgefallen, dass, so in dieser Art. Und dann Maßnahmen ergreifen mit Einwilligung der betroffenen Person, dann melden, vermitteln und Spuren sichern. Und wenn die Person keine Hilfe möchte, dann wenigstens, wenn es möglich ist, Flyers abgeben. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Ich glaube einfach, dass wir auf der Notfallstation eigentlich mit wenig Hilfsmitteln Großes bewirken können und dass der zeitliche Aufwand schon ein bisschen größer ist, aber er sich eigentlich im Rahmen hält. Mhm. Und ich glaube, das ist so auch meine Motivation. Ich kann nicht die Welt ändern, aber ich kann ihnen etwas anbieten, das sie sonst nicht bekommen könnten.
Ein Hilfsangebot, ja.
Genau.
Also eigentlich können wir es ein bisschen vergleichen, so von der Art her, wie mit einem schweren Alkoholiker, oder der einfach immer wieder zum Entzug kommt.
Genau.
Und entziehen will und man muss ihm ja trotzdem immer wieder eine Chance geben.
Ja, genau. Ja. Genau.
Irgendwann schafft das vielleicht.
Und eben, dass sie überhaupt wissen, dass es in der Schweiz Hilfestellung gibt. Mhm. Viele kommen aus Ländern, die korrupt sind.
Ja.
Und man traut auch der Polizei nicht. Auch das muss man ihnen manchmal sagen, dass man hier der Polizei trauen kann.
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist vielleicht das Misstrauen der Polizei gegenüber, oder?
Ja, genau.
Dass das vielleicht auch hindert, zur Polizei zu gehen, wenn man nicht weiß, ob das dann, wie die das behandeln. Ja.
Und man muss auch wissen, sie sind häufig zum Teil nur für ein paar Tage vor Ort und werden dann weiter transferiert in die nächste Stadt.
Ja, wahrscheinlich auch Taktik, oder? Dass niemand Kontakt aufnehmen.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, mit wenig Aufwand können wir viel bewirken.
Dann vielen Dank, Christine.
Sehr gerne geschehen.
Ich finde es ein spannendes Thema.
Ja,
wenn wir dürfen, würden wir deine Diplomarbeit noch auf unserer Homepage verlinken.
Sehr gerne.
Wenn jemand noch weiteres Interesse hat oder noch vertieft sich damit beschäftigen möchte.
Ja.
Und ja, wie gesagt, vielen Dank.
Sehr gerne geschehen. Was auch noch spannend ist, im Kanton Zürich gibt es ein neues Pilotprojekt, der aufsuchende Dienst Forensic Nurses. Diese können angerufen werden bei häuslicher Gewalt oder eben auch Menschenhandel, wenn Spuren gesichert werden könnten, die betroffene Person aber keine Anzeige machen möchte. Die kommen vorbei ins Spital, nehmen die ganzen Spuren auf, versuchen die Betroffenen mit einer Opferberatungsstelle zu verlinken und diese Spuren, die werden ein Jahr aufbewahrt. Diese Spuren sind natürlich viel besser dokumentiert, wie wenn das häufig auf dem Notfall gemacht wird und deshalb gerichtlich viel besser verwertbar. Dieses Pilotprojekt läuft noch, aber ich glaube, das hat gute Chancen, dass das weiter durchgeführt wird. Und es entlastet die Pflege auf dem Notfall und auch die Ärzte enorm.
Das ist ein spannendes Thema, ja. Also es ist dann wie so eine Art Bereitschaftsdienst, wo man anrufen kann,
genau. Die
kommen dann vorbei.
Mhm. Die geben auch gerne Auskunft bei Fragen oder so, kann man sie auch anrufen.
Ja.
Ja, die sind 24 Stunden besetzt. Ja, und eigentlich würde ich noch gerne mit einem Zitat enden. Und das hat, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, er hat einen griechischen Namen. Und zwar der Leiter des Notfallzentrums des Inselspitals, Aristomenis Ekadaktilos. Genau. Er hat zu Menschenhandel Folgendes gesagt und das finde ich wirklich sehr gut. Er sagte, aber die Dunkelziffer bleibt groß und das Thema wird doch häufig verdrängt. Doch es existiert und wie eine seltene Krankheit sollte man es nicht ignorieren. Die Opfer haben es verdient, dass man sich ihrer annimmt. Wenn wir es schaffen, auch nur eine Person aus ihrer Gewaltspirale herauszuholen, sind wir erfolgreich.
Das ist schon ein schöner Abschluss, ja.
Und in diesem Sinn wünsche ich mir, dass das Thema präsenter wird auf den Notfallstationen.
So, vielen, vielen Dank für das interessante Interview. Sehr relevantes Thema, leider muss man sagen. Danke, dass ihr das geführt habt.
Also ich kann mich auch nur noch mal bedanken bei meiner Interviewpartnerin, die sich die Zeit genommen hat. Ich fand es auch spannend, spannende Einblicke.
Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Schickt uns doch noch mal ein paar Witze und ein paar Sprüche für den Anfang und das Ende, dass wir da weiterhin Material haben. Es wird zunehmend schwerer. Wir sind nämlich bei Folge 75, wie wir ja am Anfang gehört haben, und wir haben es noch gar nicht so als Jubiläum gefeiert. Ne? Also 75, das könnten wir ja fast schon wieder, aber ist gut.
Nein, ist gut.
Ich rede gar nicht weiter. Die 100 wird gefeiert.
Nee, die 100 wird gefeiert. Die dann richtig.
Okay. Also, ja. Ihr müsst nur noch 25 Folgen durchhalten, bis ihr wisst, wie wir richtig feiern.
Und wir können feiern.
In diesem Sinne, macht es gut und bis bald.
Bis bald.
Was haben ein Flugzeug und eine Hose gemeinsam? Im Notfall müssen beide runter.